Herzlich willkommen bei Rollin Pin Talks, dem inspirierenden Podcast mit den spannendsten, schrägsten, kreativsten, erfolgreichsten Menschen aus der Gastronomie und Hotellerie.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Pin Talks. Mein heutiger Gast gilt als Österreichs bester Süßwasserfischkoch, zu Recht. Aber man muss trotzdem sagen, jeder, der sich ein bisschen näher mit seiner Küche beschäftigt hat, weiß, dieser Mann kann viel mehr als Fisch. Nicht umsonst wurde er mit seinen gerade mal 35 Jahren schon mit haufenweise Preisen ausgezeichnet. 18,5 Punkten im Gourmillot, aber auch der prestigeträchtige Titel Gourmillot Koch des Jahres 2023 sprechen ja eine klare Sprache. Seine Gegend, das ist der Traunsee, sein Zugang, keine luxuriösen Allerweltsprodukte wie Foie Gras oder handgefischte Jakobsmuscheln, sondern das Beste und Raste direkt aus dem Salzkammergut, dieser malerischen Gegend, muss man sagen, in Oberösterreich, die er in den letzten rund 12 Jahren kulinarisch belebt hat, wie wohl keiner vor ihm. Wie ist ihm das genau gelungen? Wie blickt er auf seinen sehr beeindruckenden Werdegang zurück, der vom legendären Steirereck in Wien bis nach Sansibar reicht? Wir sprechen dann sicher auch noch kurz drüber. Und überhaupt, was hat es mit seiner Leidenschaft nicht nur für Fisch, sondern auch fürs Fermentieren genau auf sich? Ich glaube, das sind alles nur einige der wenigen Punkte, über die wir heute sprechen können. Ich freue mich wirklich sehr, dass er da ist. Er sitzt nämlich bei sich im Salzkammergut. Herzlich willkommen in diesem Sinne, Lukas Nagel.
Ja, hallo, danke für die Einladung.
Schön, dass wir es schaffen, Lukas. Wir haben, ich habe es jetzt ein bisschen angeschnitten, ja schon ein bisschen was vor, ja. Aber auch dadurch, dass ich jetzt da gerade aus dem Fenster blick, habe ich mir als erste Frage eigentlich jetzt gestellt, man hat verschiedene Dinge über die Sommersaison gehört, so aus gastronomischen Kreisen, wie es läuft. Du im Salzkammergut doch wettertechnisch auch ziemlich exponiert. Salzkammergut ein sehr beliebter Ort für Sommerurlaube, sowohl bei Touristen wie auch bei Österreichern. Wie blickst du auf die Saison zurück bei euch im Bootshaus-Restaurant? Also
grundsätzlich war das eine tolle Saison, so wie jede andere auch, aber man muss sie natürlich anstrengen. Gerade nach Covid ist es etwas anderes. Die Leute buchen kurzfristiger, es wird das ganze Buchungsverhalten ist ganz anders. Aber man muss sich dem anpassen und wie gesagt, also man muss immer was tun dafür, dass man voll ist. Und ohne Kontinuität im Geschäft kann man auch keine Qualität zusammenbringen. Und das ist uns ganz wichtig, dass wir einfach jeden Tag ausgebucht sind.
Ja. Hast du das ein bisschen gemerkt? Das war so ein bisschen der Tenor, den ich bis jetzt mitbekommen habe, dass die Österreicher jetzt schon wieder ein bisschen mehr ins Ausland gehen im Sommer und wenn dann die internationalen Gäste jetzt dadurch aber wieder ein bisschen mehr geworden ist, war das bei euch auch so?
Ja, ich denke mal, das ist normal einfach, dass diese Reisefreiheit dann nach Covid wieder natürlich da ist und die Lust an dem Fernen. Aber das ist auch ein Ding, das uns in die Karten spielt. Also wir kochen ja auch so, als wären wir in der Ferne, aber man schmeckt immer die Heimat, sage ich immer. Mhm. Und wir haben sehr viele internationale Gäste auch mittlerweile. Was sehr gut ist, wir wollen noch internationaler werden, wenn man breiter aufgestellt ist, dann braucht man sich wirtschaftlich auch nicht so viele Sorgen machen.
Ja, ja, breit aufgestellt, was meinst du jetzt damit? Bootshaus, es gibt ja dann auch noch das Wirtshaus, ihr habt ja Hotel, Arno, meinst du das damit, dass einfach verschiedene Betriebe da sind, die auf unterschiedliche Gäste?
Nein, ich glaube, man muss... Ich meine eigentlich die Gäste-Klientel an sich, dass man schon verständlich kocht. Also ich glaube, das machen wir. Ja. Also wir kochen sehr speziell und sehr besonders, aber es schmeckt demjenigen, der einmal im Jahr in ein Gourmet-Restaurant geht, genauso gut wie demjenigen, der überall schon war auf der ganzen Welt. Also den können wir genauso beeindrucken. Und ich glaube, das ist eigentlich der das Rezept des Erfolges bei uns, ja. Wir brauchen zum einen die Gäste aus der Region, aus Österreich, und zum anderen aber auch den international weit gereisten Gourmet. Und das meine ich damit, ja, genau.
Okay. Wie seid ihr denn eigentlich so aufteilt von den Gästen her zwischen österreichischen Gästen und internationalen Gästen?
Ja, es kommt noch ein bisschen auf die Saison drauf an, aber grundsätzlich der deutschsprachige Raum, also Schweiz, Deutschland, Österreich ist natürlich schon noch immer der größte Teil, wird auch immer der größte Teil bleiben, ist auch wichtig für uns. Aber auch Benelux, England, Amerika, Japan, haben wir schon wirklich viele Gäste mittlerweile. Also wir haben halt einfach auch das Glück, dass wir nicht nur gut kochen und nicht nur ein sensationelles Service haben und einen Wein, sondern eben auch die Location ist natürlich echt grandios bei uns, das muss man schon sagen. Ja.
Also ich glaube, jeder, der sich schon einmal ein bisschen durchgescrollt hat, ob das jetzt auf der Homepage ist oder Social Media, es ist auch natürlich eine unglaubliche Kulisse aus ästhetischer Hinsicht, wenn man da bei euch einkehrt. Das ist sicher auch ein Faktor, der einfach gut zieht, oder?
Ja, natürlich. Am Anfang war das total kontraproduktiv eigentlich für mich in der Küche. Es war total mühsam. Also man hat die Gäste gehabt, die eigentlich nur wegen der Aussicht kommen sind und nichts mit dem anfangen haben können, was wir da machen. Also die hätten am liebsten Trüffel und Steak gehabt und Pommes und solche Sachen. Und das haben halt wir ganz, also wir haben ganz klare Regeln gehabt. Es gibt das nicht und das nicht. Und es gibt, was es gibt. Und ja. Das haben wir wirklich, also das haben wir uns erarbeiten müssen. Also das waren jetzt 12 sehr, sehr harte Jahre für uns im Betrieb. Immer sehr erfolgreich wirtschaftlich, immer auch ein Risiko eingegangen, antizyklisch investiert und ja.
Ich wollte gerade sagen, also auf das wollte ich auch zu sprechen kommen. Ist gut, dass du das jetzt auch erwähnt hast, ist ein super Stichwort. Ist doch eher selten, dass gerade in dieser Alters- und Lebensphase jemand so von Anfang an oder so lange einen Betrieb mit aufbaut und prägt und dann auch dort diese großen Erfolge einfährt. Ich meine, du bist seit 12 Jahren jetzt dort, also das heißt, ich weiß jetzt so Daumen mal Pi, was mit 23 Küchenchef.
Mit 24, genau, ich wäre jetzt 36, ja. Also ich bin mit 24 Küchenchef geworden, gemeinsam mit dem Thomas Donleitner, der war schon etabliert und renommiert in der Region. Der hat aber gesagt, er macht es nicht alleine und ich war vorher eben in Afrika. Und da sind wir dann zurückgekommen, das erste Kind war unterwegs und für mich wäre es eigentlich geplant gewesen, dass das nur eine Zwischenstation ist. Und dann hat sich das eigentlich abgewechselt. Der Thomas ist gegangen, ich bin geblieben. Und ja, es hat sich gut entwickelt. Also.
Wie kann man sich das Bootshaus-Restaurant jetzt vor 12 Jahren genau vorstellen? War das, so wie du es jetzt gesagt hast, noch überhaupt kein großer Fokus auf das Kulinarische? Ging es da eher einfach bei den Gästen darum, sich wohin zu setzen, wo es eine schöne Aussicht gibt und das Essen war sekundär? Wie war das und wie war das auch für dich, das alles mit aufzubauen und da wahrscheinlich auch mit einem gewissen Anspruch da reinzugehen?
Naja, der einzige Fokus und das Ziel waren eigentlich schon Qualität zu bieten und zu leisten. Das war vorher nicht unbedingt der Fall. Also das Hotel und die Familie hat vorher eine andere Art von Gastronomie betrieben, auch sehr erfolgreich. Und der Wolfgang Kröller, der Eigentümer, hat dann irgendwann einmal erkannt, ja, in Zukunft wird nur noch qualitativ hochwertige Gastronomie funktionieren. Ja? Oder das andere Gegenteil. Und das wollen wir natürlich nicht. Und da hat er eben dann uns geholt als Profis, weil er selbst eigentlich das nicht kann. Und also wir haben uns dem angenommen, haben aber eigentlich keinen konkreten Plan gehabt, wo geht die Reise hin. Also wir haben am Anfang genauso ein Beißel gemacht und auch noch Gänseleber und lauter solche Sachen, aber ich habe dann schnell erkannt, eigentlich, wo ich hin möchte, also indem wir einfach viel mit Lieferanten, Produzenten und Freunden in der Region geredet haben. Ja.
Ist schon spannend, weil ich finde, du gehörst sicher zu einem der jetzt ein bisschen im sehr wörtlichen Sinn profiliertesten Köche. Also ich finde, du hast da ganz ein eigenständiges Profil. Man nimmt dich sofort wahr oder positioniert dich sehr stark mit eben Süßwasserfisch, mit extrem regionaler Küche aus dem aus dem Salzkammergut. Wann war das für dich spürbar, dass das eine Art Positionierung auch wird?
Naja, mir war von Anfang an klar, also ich bin eher für Evolution statt Revolution, ehrlicherweise. Mhm. Also mir war von Anfang an klar, dass wir sie langsam mit unseren Gästen mitentwickeln müssen. Oder wir hätten am Anfang teilweise auch mehr leisten können und besser kochen können, haben aber die Voraussetzungen einfach nicht gehabt, also rein von den Gegebenheiten her, vom Personal und von der Küche und allem drum und dran. Das heißt, wir haben uns langsam entwickelt. Mhm. Bei einer langsamen Entwicklung, die ist irgendwie natürlicher, meiner Meinung nach, und auch gesünder für die Menschen, für die Mitarbeiter und auch für die Gäste. Und so haben wir uns echt ein sehr robustes Geschäft aufgebaut und auch ich habe eigentlich auch einen Stil kreiert. Also es ist beim Kochen durchaus sehr, sehr wichtig, dass man einen eigenen Stil hat und nicht alles abkupfert und nicht so viel Instagram schaut. Und es ist wirklich so, leider heutzutage, also das muss man die jungen Köche oft mitgeben, es ist nicht alles, was man gleich sieht, immer cool und toll, wenn man es selber nachmacht, also, sondern man soll sich lieber auf das besinnen, was man da hat. Ja. Mhm. Es ist oft härter, ehrlicherweise. Und es ist schwieriger. Klar. Und die Entwicklung geht langsamer, das muss ich auch sagen. Ja. Mhm.
Ja. Aber also ich finde jetzt gerade zwei sehr spannende Sachen angesprochen. Dieses Evolution statt Revolution und langsam ein bisschen reinfinden, das ist schon nicht selbstverständlich für einen 24-Jährigen oder 25-Jährigen, der ja oft, sieht man ja auch heutzutage, die oft sehr viel, sehr schnell wollen, hängt auch mit dem zusammen, wahrscheinlich, was du gesagt hast, man wird von überall sehr schnell zugeballert durch die Algorithmen mit neuen Foods, mit neuem Pipapo. War das für dich so klar und auch so durchziehbar, so als Jungspund mit einem Ehrgeiz, aber trotzdem versuchen am Boden bleiben und dieser Evolutionsapproach zu pflegen?
Also ich glaube, es ist eine Mischung aus vielem und ich glaube, ich habe auch nicht viele Möglichkeiten gehabt, anders zu mich zu entwickeln in Wirklichkeit, weil wir haben einfach so viel Geschäft gehabt und wenig Mitarbeiter und da hat man einfach schauen müssen, wie man überlebt. Also das haben andere nicht, die haben einfach zu viel Zeit zum Herumspinnen und zum Spumpernadeln machen. Das haben wir nicht. Und dadurch habe ich halt einfach mich ganz klar und ganz stark auf den Geschmack und auf die Textur und auf den Teller fokussiert und auf nichts anderes. Also bei uns gibt es keinen Stickstoff und solche Sachen. Ich meine, ich verachte auch keinen, also es steht mir nicht zu, über andere zu urteilen. Jeder soll so kochen, wie er möchte. Das möchte ich schon einmal einbringen. Aber das war einfach für uns eine gute Entwicklung. Wir haben 8 Herdplatten in der Küche. Also das ist ungefähr das Doppelte von einem Haushalt. Ja. Wir haben zu viert in der Küche gestartet bei einer 7-Tage-Woche mit 2 Lehrlingen und 2 Küchenhilfen. Also wir waren 8 Leute und davon 4 gelernt.
Und heute? Wie ist das heute?
Nein, es ist anders. Wie gesagt, natürlich, wir haben uns entwickelt. Wir sind mittlerweile 10 Köche auf 7-Tage-Woche, aber trotzdem noch, das Bootshaus haben wir 5 Tage offen. Wir kochen ja nebenbei nicht so wie viele andere Alibi-Restaurants mit 2 Tischen. Wir kochen für 15 bis 17 Tische im Bootshaus, das heißt, da sind wir bei 50 Gästen jeden Abend. Das sind ungefähr 350 Menüs in der Woche. Und im Halbpensionsbereich sind wir bei 7 Tagen in der Woche auch ungefähr bei zwischen 40 und 50 Gästen. Also da geht schon was. Also,
geht schon was, ja.
Ja, da muss man dann auch wirklich sich auf das Wesentliche fokussieren. Ich finde das nicht schlecht. Also ich finde das schon gut für die Entwicklung auch. Natürlich hat man jetzt immer mehr Zeit für andere Dinge. Also mit mehr Mitarbeitern und mit ein bisschen mehr, jetzt haben wir eine Produktionsküche bekommen. Jetzt können wir schon wieder ein bisschen fokussieren noch mehr.
Die Produktionsküche ist im selben Gebäude oder steht die woanders?
Nein, die ist im Keller jetzt.
Die ist im Keller,
was heißt im Keller? Bei der Anlieferung beim See unten. Der Fischer kommt direkt her und da haben wir einen Fischzerlegeplatz. Und, ja, das war schon wichtig, ja.
Ja, ja.
Es ist nicht lustig, Fische zu legen und nebenbei Eierspeisen kochen fürs Frühstück.
aber es ist spannender zu sehen, dass eben durch das Wachstum dann die Infrastruktur auch deswegen besser geht, weil man ja keine Zeit für Spontanaden hat. Ja, das ist ja.
Ja, also es war ja auch am Anfang nur wirklich nur das Restaurant und die ersten 6 oder 7 Zimmer renoviert und jedes Jahr wieder haben wir alles gemacht und alles getan für den Gast, was möglich ist, und das hat halt dann 10 Jahre gedauert, dass wir halt dann bei der Infrastruktur ansetzen haben können, weil zuerst natürlich der Gast das Wichtigste ist, alle Zimmer sind renoviert, alles ist neu, die Balkone sind neu, die Rezeption ist neu, es ist, also wir haben wirklich viel geschaffen in den letzten Jahren. Ich bin auch wirklich stolz drauf, also mit den Mitarbeitern, was wir da geschaffen haben und mit den Chefleuten und
ja. Ist schon sehr beeindruckend, weil ich hab selber 2 Kinder und das, was du jetzt erzählst, du hast 3 Kinder, wie hast du das in den letzten Jahren, und du hast vorhin auch erwähnt, 7-Tage-Woche, ich meine, das heißt jetzt nicht, dass du 7 Tage von früh bis spät dort stehst, aber trotzdem, es ist schon heavy. Wie hast du das alles hinkriegt mit den 3 Kids und Family daneben?
Also zu den Kindern, also für sowas sollte immer Zeit bleiben, für Zeit mit seiner Frau. Also zum Arbeiten ist es schon so, also wir haben von Anfang an ganz konkret auf eine 5-Tage-Woche gesetzt. Das ist auch 4-Tage-Woche möglich bei uns. Das ganz strikt durchgesetzt. Aber als Chef bin ich der Meinung, dass man schon viel investieren muss und in eine Art von Vorleistung gehen muss, damit man mal was rauskriegt. Ich glaube schon, dass man fleißig sein muss auch. Also es gehört viel dazu. Es ist natürlich Talent, es ist der Platz, es ist auf eine gewisse Art von Fleiß und eine Freude vor allem. Und das ist das Wichtigste, dass man sich die bewahrt, weil wenn man dann zu fleißig ist und dann die Freude am Kochen verliert, dann ist das auch nichts. Ne?
Ja, also. Ja. Ist dir das immer gelungen in diesen Jahren, dich so weit ab und zu auch abzukoppeln, im Wissen, dass der Betrieb jetzt aber synchron weiterläuft und man sich aber trotzdem, so wie du gesagt hast, auch die Zeit für Familie und Frau nehmen muss. Ist dir das immer so gelungen oder gab es da auch Phasen, wo du sagst, es war schon heavy und hat nicht wirklich so hingehört?
Ja, also ich habe eine wundervolle, sehr starke Frau im Hintergrund, die mich immer unterstützt hat, weil sonst wird das nicht funktionieren. Sie kommt auch aus der Gastro sozusagen, also und das war das eine, aber ich war eigentlich einen riesen Schuss vor den Bug bekommen, menschlich oder als körperlich, und das war schon, ich weiß jetzt gar nicht, vor 8 Jahren oder so. Und also da ist dann echt einmal kurz vor knapp gewesen sozusagen.
Erschöpfungssyndrom oder was war das?
Nein, also ich bin eigentlich auf der Stroke gelegen, also ich habe einen Schlaganfall gehabt.
Ach, ganz tatsächlich.
Unter 30, das ist extrem selten. Und da fängt man dann schon zum Nachdenken an, wie man das betreiben möchte, und natürlich war genauso wichtig für mich, für die Entwicklung, wie das andere. Ja.
War das so ein bisschen ein Turning Point da, wo es dann viel besser wie dich einschätzen hast können, wo es da ein bisschen wie ein Gefühl entwickelt durch so einen massiven Lebenseinschnitt, dass man sagt, okay, das Abkoppeln oder das Bewusste sich Zeit nehmen und zurückziehen ist einfach Pflicht und da fährt die Eisenbahn drüber?
Ja, definitiv. Es ist ein Prozess, ein lebenslanger Prozess, also dass man sich immer einfach auch die Zeiten rausnimmt und für die Familie da ist und auch Zeiten hat, wo man nicht up-to-date ist und wo man im Garten ist und das Handy einmal 2 Tage weg ist und solche Sachen. Also ich kann das nur jedem mitgeben, dass das total wichtig ist, also für jeden Menschen, weil sonst rennt man irgendwo, verlauft man sich da irgendwo. Manche werden depressiv und andere fangen zum Saufen an und man muss schon auf sich selbst schauen, ja.
Ja, ist und bleibt ein großes Thema, aber sind trotzdem Worte, die, glaube ich, aus deinem Mund nochmal mehr sitzen, wenn man eine solche Erfahrung gemacht hat.
Ja, also bin zwar jung, also ich habe aber auch viele, viele Dinge erlebt in meinem Alter, muss ich echt sagen, also viele, ganz viele Wüdersituationen und das prägt einen und daraus muss man lernen und darauf kann man aufbauen für die Zukunft.
Ja. Mhm. gutes Stichwort, wilde Situationen. Ich glaube, wir kommen dann noch ein bisschen später dann aufs Steirereck zurück. Aber weil du jetzt auch den Begriff wilde Situationen geprägt hast, wie war es in Sansibar? Wie hat es dich dahin verschlagen und warum bist du wieder zurück?
Naja, grundsätzlich, das war noch ein Steirereck. Wir haben einfach, meine Frau und ich wollten einfach einmal Abwechslung haben von Spitzengastronomie und wir haben einfach das Lust nach Abenteuer empfunden und haben dann diese Möglichkeit bekommen.
Da habt ihr wahrscheinlich noch keine Kids gehabt, oder?
Da haben wir noch keine Kinder gehabt, natürlich nicht. Ne? dann haben wir die Chance ergriffen, sozusagen das aufzusperren, ein Pre-Opening zu machen. Das war also schon zeitlich auch begrenzt, grundsätzlich.
Okay.
Und also kannst du ja nichts verlieren. Und das war schon eine wilde Zeit, muss man schon sagen. Also diese paar Monate, dieses knappe halbe Jahr, das war unfassbar viel Arbeit. Ich bin hinkommen, es war keine Küche einbaut und 15 Tage später sind die ersten Gäste gekommen. Der Strom ist 12 Mal am Tag ausgefallen, das Wasser kannst du nicht trinken. Also es war schon wild, aber was dann am Ende des Tages mit Fleiß und mit Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern dort rauskommen, ist, war großartig. Also es ist wirklich, es war eine schöne Erfahrung und eine tolle Erfahrung. Habe auch noch nach wie vor viel Kontakte da unten. War auch zweimal wieder unten und hat mich sehr geprägt. Nicht nur mit dem Fischeinkauf oder mit anderen Dingen, aber ich glaube, ich habe einfach für mich persönlich menschlich sehr, sehr viel gelernt und irgendwie auch das Gefühl bekommen, ich verstehe ein bisschen besser, wie die Welt funktioniert, wie ich in Afrika gearbeitet habe.
Mhm. Ja. Mhm. Du hast in einem Interview was Spannendes gesagt, eben auch zum Thema Fischeinkauf, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, dass du dem Fisch eigentlich immer den ganzen Fisch hast, also den ganzen Fang hast abkaufen müssen. Das ist unten irgendwie Tradition oder das läuft unten einfach so, oder? Dass man nicht sagt, ich nehme den und den und den bei der Fischversteigerung, die dann immer unmittelbar danach stattfindet, sondern vom Fischer, paff, ganzer Fang.
Also ich bin runtergegangen und habe mir natürlich brav Menüs vorgeschrieben und habe mir schon irgendwie ausgemalt, was gibt es da unten und was kriege ich da und was wächst da, ja. Ein bisschen beschäftigt und recherchiert habe ich natürlich und ich glaube am ersten Tag habe ich gleich die ganzen Menüs über den Haufen gehauen und gemerkt, das funktioniert so nicht. Und dann haben wir einfach ein paar Dinge geändert. Wir haben jeden Tag geschaut, was wir in guter Qualität bekommen, statt dass wir einfach irgendwas bestellen, was wir denken, dass wir jetzt brauchen. Ja. Mhm. Und dann haben wir eben beim Fischmarkt immer den ganzen Fang musst du dort steigern. Jeder Fischer hat die Fische auf einen Bambusstock gebunden und dann kannst du nur diesen ganzen Stock kaufen. Jetzt von daher wird die Kreativität gefordert und gefördert natürlich auch und der Fischer hat eine fixe Abnahme. Und wir haben dann einfach sozusagen wie ein Logbuch immer jeden Tag ein neues Menü geschrieben und dann so gekocht. Und das hat mich schon nachhaltig geprägt, nach dem Steirereck so zu kochen. Und ich wollte es dann natürlich auch immer am Traunsee umsetzen. Das hat aber ein paar Jahre gedauert, dass wir dann wirklich sozusagen auf die Carte Blanche zurückkommen. Ja,
ja, ja. Genau. Aber es war trotzdem dann, wo du im Bootshaus begonnen hast, war das schon irgendwie im Hinterkopf, das Thema Fisch ist schon sehr ergiebig. Ich nehme an, dass du in Sansibar dann viel diese ganze Nose-to-Tail im Fisch-Thematik das gekommen bist halt.
Also ich habe immer Kontakt mit Fischen gehabt oder mit Fischern und mit den Fischposten sozusagen, also von der Kindheit an. Also das war nie irgendwie beabsichtigt oder so. Ich bin jetzt auch nicht, ich habe jetzt auch nie als Jugendlicher oder als Kind gesagt, ich würde jetzt Fischkoch oder irgendwas werden. Also es hat sich einfach so entwickelt und ich koche auch alles andere genauso gern. Mhm. Aber natürlich prägt einen das und da hat man natürlich dann schon ganzheitlich angefangen zum Denken und was macht man, wenn man lauter kleine Fische bekommt und keine Zeit und kein Fachpersonal vielleicht hat. Und dann habe ich halt angefangen, eben neben den Fermentations Projekten, die ich schon immer schon am Laufen gehabt habe, eben auch Garum anzufangen. Und das war halt dann eines der Dinge, die ich dann halt am Transjahr umgesetzt habe, ja, weil ich halt einfach eins und eins zusammengezählt habe. Also wir haben genauso wenig Mitarbeiter am Anfang gehabt. Ich habe einen großen Fang bekommen mit kleinen Fischen, die viel Gräten haben. Da habe ich mir gedacht, ja, Lacus Felix, der glückliche See, die Römer haben mit Garum gewürzt. Hey, das probieren wir jetzt aus. Und dann habe ich das gemacht und das war eigentlich wirklich so mit ein Grund, dass wir uns gut entwickelt haben in diese Richtung, glaube ich. Ja.
Wie geht man eigentlich das Thema Garum in so einem Betrieb wie Bootshaus am Traunsee an? Das braucht ja doch gewisse, was ich, Platzressourcen und so. War das, hat das von Anfang an hinkaut oder gab es da so ein paar Experimente, die einfach einmal ordentlich gefailt sind, wo nichts übergeblieben ist, außer angenehme Duftwolke?
Nein, also ich beschäftige mich sehr viel mit Lebensmitteln und gehe da auch wirklich ins Detail. Also ich habe schon gewusst, wie es funktionieren wird. Also es gibt einfach wissenschaftliche Fakten, die sind einfach so. Also 1 und 1 ist in Japan genauso 1, 2 bei uns auch. Also da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Und es hat eigentlich lustigerweise vom ersten Mal an gleich hingehaut. Aber natürlich der Platz und der Prozess an sich, den kann man dann schon noch verbessern, was wir jetzt eben schon gemacht haben. Aber wir haben halt jeden Raum ausgenutzt im Hotel, was ich zur Verfügung gehabt habe. Also ich habe die Fischsoße im Heizraum fermentiert und dann haben die Skischuhe von meinem Chef noch Fischsoße gestanden und lauter solche Sachen. Also. Ja, also es war schon witzig.
Ja. Ich muss jetzt gerade überlegen, ob ich überhaupt schon mal Süßwasserfisch Garum in dem Sinn gehabt habe. Inwiefern unterscheidet sich das eigentlich vom Meeresfisch Garum? Gibt es da spürbaren Unterschied?
Nein, ich sag so, man schmeckt schon das Terroir wie beim Wein, auch beim Garum, wenn man das richtig macht. Man braucht jetzt nicht aus allem Garum machen, so wie es jetzt gerade wieder der Trend ist, aber es muss für mich Sinn ergeben. Das heißt, ich muss irgendeinen einen Kreislauf schließen. Das heißt, ein Produkt, das am Ende der Kette ist, sozusagen, das zu einem hochwertigen Produkt zu verarbeiten, macht für mich einfach Sinn. Aber einfach aus einem hochwertigen Produkt ein Garum zu machen, macht überhaupt keinen Sinn für mich, weil ich es vielleicht anders verwenden könnte. Ja. Also, wie war die Frage nochmal?
Inwiefern sich das unterscheidet, das Süßwasserfisch-Garum von Meeresgarum, geschmacklich jetzt? Weil ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass ich jemals bewusst...
Es ist ganz was anderes. Also wie gesagt, das ist ein man schmeckt schon das Terroir, man schmeckt den kühlen See, meiner Meinung nach. Es ist ein bisschen, also man schmeckt ein bisschen den Kalk bei uns. Aber es hat trotzdem exotische Noten mit Kokosnuss und mit Ananas. Also es ist extrem spannend. Es liegt natürlich immer an der Temperatur, wie man was ausbaut sozusagen, wie beim Wein. Also das ist echt exakt dasselbe. Ich bin überzeugt davon, dass wir den Boden oder das Terroir nicht nur also bei Früchten oder bei Wein schmecken können, sondern bei anderen Dingen auch bei Tieren, die halt was fressen. Also ich habe ein Projekt gehabt, wir haben bei Luvi Fermente bei unserer Firma.
Werden wir auch dann drüber sprechen noch, ja.
Genau, da haben wir machen wir eben dieses Traunsee-Garum aus Wildfangfischen. Ja, das schmeckt eigentlich immer richtig gut und toll. Und dann hat uns ein Fischzüchter angerufen, ein Biofischzüchter, ja, ihm ist über die Nacht irgendwie der Teich ausgelaufen und wir machen, ob wir das jetzt draus machen können, haben wir überlegt, was 500 Kilo Fisch ist ganz schön viel. Ja, passt, machen wir es. Bevor es jetzt weggeschmissen werden, zur DKV gefahren werden, machen wir da Garum draus. Also es war frischer Fisch, muss man dazu sagen. Also du brauchst immer frische Ausgangsware, du kannst nichts irgendwie Schlechtes nehmen. Ne? Und das Garum schmeckt ganz anders. Also das schmeckt, ich schmecke aus dem Garum das Fischfutter raus, was er gefressen hat, der Fisch.
Ah, Wahnsinn.
Und da sind Sardinen drinnen. Ja. Also das ist natürlich, Fischmehl ist teilweise drinnen, auch in Biofischzuchten. Und du schmeckst dann schon das außer. Ja. Also das schmeckt dann schon anders, ja.
Ja.
Und das hat mir eigentlich schon viel zu denken gegeben. Ja, wir sagen alle, wir kochen alle regional, aber die Regionalität fängt schon beim Futter, bei den Tieren an, beim Huhn. Ja, also welches Huhn, welches regionale Biohuhn ist wirklich 100% Österreich oder Wurst regional? Wenn wir denken, wir importieren den Soja oder irgendwas anderes aus Südamerika. Also das ist schon bedenklich eigentlich.
Ja. Gerade beim Thema Zuchtfisch gibt es in Österreich, glaube ich, jetzt bei den normalen im Großen und Ganzen nicht einmal, glaube ich, eine Handvoll Futtermehlfirmen, also das sehr viel uniform kommt mir vor, was das Futter für Zuchtfisch angeht.
Ja, also das weiß ich, da bin ich nicht so tief drin in der Materie, aber ich glaube, natürlich ist das schon industrialisiert alles miteinander und ja, darum ist es ja umso wichtiger, dass wir als Köche als Vorbilder auch vorangehen, dass nicht alles wurscht ist im Leben, dass wir schon in unserem Umfeld, was wir beeinflussen können und gestalten können, dass wir das positiv beeinflussen. Also das versuche ich immer so zu handhaben und so weiterzugeben an meine Lehrlinge und Mitarbeiter.
Ja. Ich muss gerade an den Heinz Reitbauer denken, der auch mal diesen schönen Satz gesagt hat, ähnlich wie du es jetzt gesagt hast, wir Köche fungieren auch als Türöffner für neue Produkte, die irgendwann einmal vielleicht normal werden. Also es geht ja ein bisschen auch in dieselbe Richtung, dass man so wie von ein bisschen gehobenen Sphären, wo das Handwerk und die Geschmacksknospen sehr, sehr virtuos sind, Neues macht, das irgendwann mal so wie runtersickert und irgendwann einmal ein bisschen eine neue Normalität und irgendwann mal vielleicht auch etwas Neues, Traditionelles ergeben.
Genau, ja, das ist eigentlich genau das, was ich auch immer sage. Also Traditionelles war immer mal neu und innovativ. Also der Apfelstrudel ist nicht geboren in Österreich. Der Strudel, der kommt von den Osmanen und wir haben halt dann irgendwann einen Apfelstrudel draus gemacht. Was großartig ist. Es ist toll und super. Und darum verstehe ich auch diese Fundamentalisten nicht, die sagen, also es gibt es im Essen, im Essensbereich immer mehr, die sagen, nur so und nur so war es und so soll es immer bleiben. Und das ist ein völliger Schwachsinn. Also ich bin der Meinung, man muss sich weiterentwickeln. Innovation wird auch mal Tradition sein. Und warum soll nicht jeder in Österreich in 150 Jahren mit Garum oder mit Shoyu würzen, wenn es von Kürbiskernpresskuchen, wie es bei uns bei der Shoyu ist, gemacht wird. Also,
ja. Noch dazu ist Soja in Österreich ganz gut anbaubar.
Ja, alles, was da wächst und gedeiht, hat auch seine Berechtigung, genau. Ja. Und da sollte man nicht zu dogmatisch sein. Ja. Auf jeden Fall in einer globalisierten Welt kann man das sowieso nicht aufhalten. Siehe Signalkrebs oder andere Dinge.
Auch, so deinen Zugang und dein Verständnis der österreichischen Küche, das, wie man hört, sehr, sehr durchdacht ist. Woher und wann ist das gekommen? Ist das jetzt über die Jahre gewachsen oder gab es da Momente oder Stationen in deinem Leben, wo du sagst, da ist dir sehr viel klar geworden, was Küchenidentität vielleicht auch im Allgemeinen ist?
Naja, es entwickelt sich natürlich. Also es wäre vermessen, wenn man sagt, man ist so geboren und weiß schon von Anfang an, wie man das haben möchte. Aber natürlich beim Heinz Reitbauer im Steyrreich war das schon toll. Und wie ich dann einfach selbst Küchenchef geworden bin, habe ich das schon als Vorbild für mich genommen, auch so ein Netzwerk zu kreieren. Das war eigentlich das einzige Ding. Ich möchte so ein Netzwerk haben, wie es das Steyrreich hat, an Lieferanten, Produzenten, Bauern. Ja? Und das möchte ich schaffen. Und wir haben genauso mit Großhandel und Gemüsehändler angefangen am Anfang, weil wir einfach keinen gehabt haben. Also 2-3 Lieferanten haben wir gehabt. Ein Lampebauer, ein Schafkassbauer und ja, sonst was. Und das hat sich dann über die Jahre entwickelt und dann ergibt es Sinn und ja, es ist ja eine sinnstiftende Arbeit am Ende des Tages. Also soll es ja auch sein. Und zum Thema Identität, also Essen stiftet immer Identität und das ist unglaublich wichtig, glaube ich, dass wir gerade als Vater von 3 Kindern ist es mir wichtig, dass ich eine Identität weitergebe in gewisser Weise. Das ist unsere Kultur und da muss man schon Dinge auch bewahren und pflegen, ja. Traditionelle Dinge. ja, die halt ja. Sich auch weiterentwickeln. Ja.
Ja. Genau. War das schon eben was, wenn ich das richtig verstanden habe, was du, wofür du auch unter anderem im Steirer sensibilisiert worden bist? Dort warst du ja nicht zufälligerweise am Poissonier-Posten.
Ja, genau. Also, ja, es ist da schon in die Richtung gegangen. Wir haben sogar noch Meeresfische gekocht, wie ich dort war. Mhm. Ich weiß es nicht, aber ich glaube, das ist jetzt mittlerweile nicht mehr so. Aber ja, da ist man natürlich sensibilisiert worden. Es ist ja natürlich für einen jungen Koch ganz was anderes, wenn ich den Bauern kenne, der das anbaut hat und selber vielleicht sogar mal mitgeholfen habe und einmal eine Krähenwurzen ausgerissen habe aus der Erde, dann weiß ich, wie viel Arbeit das ist und dann schmeiße ich das Ding nicht einfach im Müll her. Mhm. Also dann ist das einfach ja ganz anders. Also ja. man geht wertschätzender mit den Produkten um. Und das habe ich definitiv dort mitbekommen. Und ja.
Mhm. Ja. Wie blickst du jetzt eigentlich auf die vergangenen 12 Jahre hinsichtlich der kulinarischen oder auch der gastronomischen Entwicklung im Salzkammergut zurück? Mein Eindruck da hat sich schon sehr viel getan. Stimmt dieser Eindruck oder liege ich falsch?
Definitiv, also es ist viel Neues aufgesperrt worden, es gibt viel tolle Dinge. Ich glaube, wir haben schon Impulse gesetzt, also das ist natürlich liegt nicht nur an uns oder sonst was, aber wir haben versucht, immer Impulse zu setzen, weil wir nur gemeinsam was erreichen können. Drum bin ich auch Mitglied beim Kochcampus und bei Schön Restaurateur, weil wir wissen, dass wir nur international nur reüssieren können, wenn wir gemeinsam zusammenarbeiten in so einem kleinen Land. Und in der Region ist es dasselbe. Also ehemalige Mitarbeiter haben tolle Lokale aufgesperrt Das ist schon toll und die muss man unterstützen und Konkurrenz belebt und das ist ja auch im Endeffekt keine Konkurrenz. Jeder hat so seine Nische. Ja. Und wir müssen in die Zukunft gehen. Also das war ja ein bisschen eingefahren, die Jahrzehnte davor im Salzkammergut, würde ich sagen. Mhm.
Ja. Aber es ist schon auch bezeichnet und auch nachvollziehbar, was du sagst. Ich habe das Gefühl, gerade die JRE, also die Schöne Restaurateur in Österreich, hat das meines Erachtens eine großartige Entwicklung genommen. Auch jetzt im internationalen Vergleich finde ich die JRE-Strukturen und die Lebendigkeit auch dieser Organisation in Österreich also fast schon vorbildlich. Und auch sowas wie der Kochcampus ist halt, sieht man ja immer wieder, was den Austausch angeht und auch so dieser Wissenstransfer angeht, der ja oft zwischen Konkurrenz jetzt, wenn man es zugespitzt anführen will, stattfindet, der zeigt einfach, das ist eine Gemeinschaft, die ja gemeinsam einfach größer wird, wenn sie ja altbackenes Konkurrenzdenken jetzt hinter sich lässt. Also das hat schon viel aufgebrochen, habe ich das Gefühl.
Es ist definitiv ganz anders, als es früher war, wie also vor 20 Jahren war das definitiv noch anders. Da haben sich Köche untereinander, glaube ich, noch nicht so gut vertragen wie jetzt. Und wir sind alles Freunde am Ende des Tages. Wir treffen uns, wir fahren gemeinsam essen, fliegen irgendwo hin und schauen uns irgendwas an. Also das ist schon, echt cool in Österreich und das ist schon auch einzigartig und ja, sollte man sie beibehalten und so leben und weitergeben. Ja,
ja, genau. Ja. Ich habe es angesprochen vorhin, wofür du neben dem Fisch, beim Thema Garum läuft es dann ineinander, aber trotzdem, wofür du neben dem Thema Fisch auch eine große Faszination und eine große Kompetenz hast, ist das Thema Fermentation. Wenn ich das jetzt auch richtig immer wieder mal gesehen habe, hast du schon eine gewisse Faszination für japanisches Handwerk, japanische Kulinarik? Woher kommt das und wie hat das dann alles auch ein bisschen in dieses Fermentationsprojekt des Luvi Ferment gemündet?
Naja, der Hund liegt ja immer im Detail am Ende des Tages. Also wir haben gesagt, oder wir wollen regional kochen und dann geht es halt wirklich ins Detail. Also wenn man sich das genau anschaut, dann macht es eigentlich keinen Sinn, dass ich Gemüse vom regionalen Bauern kaufe und dann Kikkoman zuerst was drüber leihe. Also das hat sich nicht richtig angefühlt für mich und dadurch hat sich das einfach so entwickelt, dass ich einfach mich eingelesen habe in diese Themen und ja, und da ist natürlich die japanische Küche schon auch naheliegend dann gewesen für mich, also zum Thema Fisch, Fischverarbeitung, roher Fisch, frischer Fisch, und ja, einfach auch, dass man ehrlich arbeitet, ehrlicherweise, also dass man sagt, man bringt ein gewisses Umami-Level manchmal in Gerichte rein, ohne dass, dass man trickst, wie es leider für andere Köche dann, und ja, also da fängt man dann einfach an zum Miso also fermentieren und zum Sojasauce fermentieren. Und das ist halt dann eine Zeit lang ganz gut gegangen, dass man das so ein bisschen nebenbei macht. Aber irgendwann einmal funktioniert das neben einem Restaurantbetrieb nicht mehr. Und das hat sich dann gut ergeben mit meinen Kollegen, mit Victor und Christine, dass wir da eine Firma gegründet haben. Ja.
Auch so mit eigener Produktionsstätte und irgendwie am eigenen Vertrieb. Ich meine, es gibt ja da eine Liste, glaube ich, auf eurer Homepage, wo man sieht, wo das überall verkauft wird. Ich glaube, was sind das? Sind 400 Adressen oder was in ganz Österreich? Oder ich weiß nicht, oder sind es 100 oder 200? Also auf jeden Fall viel.
Ja, genau. Ja, wir haben ein tolles Vertriebssystem mit ein paar Reseller für unsere frischen Produkte, also für Miso, für Sojasauce und Garum und so weiter. Und machen aber auch sehr viel Online-Versand, auch international. Und mit ein Steckenpferd von uns ist, dass wir von Anfang an Sporen verkauft haben, also Kochi. Und den machen wir zwar nicht selbst, aber das war ein starker, also starker Geburtshelfer für unsere Firma, weil das ein beständig gutes Geschäft war, international, also Deutschland, Dänemark, Frankreich, also in die ganze Welt haben wir die Sporen geschickt, und wir sind auch exklusiv Reseller von einem Produzenten in Japan, in Europa, genau.
Es ist schon spannend, was ist das, ungefähr 2 Jahre her oder so, wie mit zwei österreichischen Sojasoßenproduzenten, haben wir mal so gesprochen habe, und die mir dann gesagt haben, ja, klar, also das Kochi, das müssen wir bestellen, also die Kochi-Sporen, weil die haben wir da nicht. Also Bio-Kochi-Sporen, ist es wirklich unmöglich, Kochi selbst anzusetzen in Österreich?
Nicht. Na, überhaupt nicht, aber es geht eigentlich um eine gewisse Lebensmittelsicherheit, und man braucht dann am Ende des Tages irgendwann einmal ein Labor dafür, und damit man dann das auch garantieren kann, dass man keinen Seitenstrang reinbringt, der irgendwann einmal dann irgendwas Böses anrichten könnte. Von daher, also ich war jetzt einen Monat in Japan und war bei dem Produzenten, und man darf natürlich auch keine Fotos machen. Es gibt 7 in ganz Japan und eigentlich weltweit nicht einmal 10 Produzenten. Das ist ja der japanische Edelschimmel sozusagen, der nationale Edelschimmel. Ja.
Genau, also
der ganze Geschmack Japans basiert auf Kochi, also nicht nur der Sake, sondern in verschiedenen Varianten natürlich, sondern auch Shochu, Shoyu und Miso und so weiter. Und das ist halt eine Produktion, also das ist pharmazeutisch, also das kann man nicht nachmachen. Sicher kann man den aussporen lassen und selbst das weiter erzeugen, aber ich finde das dann irgendwann einmal sinnlos. Also was will man sein am Ende des Tages? Also Koch oder Lebensmitteltechnologe? Wir haben beides in der Firma.
Habt ihr wirklich, bei Luwi habt ihr einen Lebensmitteltechnologen auch, der sich das dann alles noch einmal genau anschaut, oder was macht der?
Der macht die ganzen Prozesse, also der ist eigentlich der Kopf der ganzen Sache am Ende des Tages. Und bringt dann Ideen, die vielleicht von mir oder auch von ihm kommen, oder Rezepturen in einen Prozess. Es ist natürlich ein Unterschied, wenn ich eine Tonne produziere, als wenn ich 5 Kilo mache. Also da geht es dann um Luftfeuchtigkeit, da geht es um viele Dinge. Ja. Und wir können das sehr gut, wir machen auch viel Lohnproduktionen, und das ist sehr, sehr spannend, das Thema.
Was nimmt so ein doch schon sehr versierter Koch in seinem Gebiet mit, wenn er einen Monat in Japan ist? Also klingt ja schon extrem spannend, ist sicher Material für 3 weitere Podcasts, aber jetzt mal so ein bisschen, runtergebrochen.
Also mit Sicherheit andere Dinge nehme ich mit, als andere sich erwarten. Also ich war jetzt nicht in die ganzen Michelin-Sterne-Buden und sonst was essen. Also das hat mich eigentlich überhaupt nicht so interessiert. Also ich war schon ein paar Mal sehr, sehr gut essen oder sehr hoch dekoriert essen. Aber am Ende des Tages habe ich von der Kultur und habe da wirklich ein bisschen eintauchen dürfen von der Menschlichkeit, von dem Kochen an sich, wie sie mit Lebensmitteln umgehen, wie sie kochen. Also ich glaube, Mise en Place gibt's da nicht in Japan. Und ja. Also da habe ich schon viel mitbekommen können. Ich bin halt wirklich Backpack gereist. Also ich bin mit Rucksack gereist. Wirklich? Ich habe mir dann schon einen Koffer gekauft, weil irgendwann einmal das Zeug, was ich gekauft habe, verfügbar worden ist. aber ich habe halt dann wirklich auch privat teilweise geschlafen bei ein paar Leute und habe da Glück gehabt auch mit Kontakten und habe auch unseren Produzenten besucht und der hat mich dann wieder eintauchen lassen in diese ganze Sache. Also es war großartig. Also es ist ein tolles Land mit sehr, sehr vielen Ähnlichkeiten zu Österreich, ehrlicherweise. Also nicht nur geografisch von den Bergen und so weiter her, sondern eigentlich auch, ja, also es gibt viele Ähnlichkeiten meiner Meinung nach.
Was wäre so eine weitere Ähnlichkeit, außer dass sie, soweit ich weiß, auch blaufränkisch anbauen irgendwo?
Ich glaube, sie sind schon sehr genussaffin. Also die Österreicher genießt halt schon auch sehr gern und isst einmal was Gutes und trinkt vor allem einmal was Gutes. Das machen sie auch. Und sie sind natürlich auch detailversessen. Und diese deutsche Gründlichkeit, was man sagt, in Deutschland und Österreich ist das immer so, das ist ja in Japan das eben, also das Abbild von Deutschland oder Österreich. Also diese Genauigkeit, sie sind halt da voll arg teilweise. Also das ist schon ein bisschen abschreckend. Und auch, wie sie arbeiten teilweise, also da kann man sich wieder viel Negatives anschauen, sozusagen, was man nicht so machen sollte, glaube ich. Sie sind ein bisschen zu viel in der Materie drin, aber ja, einfach die Lebensfreude und der, ich finde halt die Reduktion auf das Wesentliche habe ich einfach wieder gesehen.
In der japanischen Küche, oder?
Also ja, es ist Wahnsinn.
Ja.
Also wie wenig die so viel rausholen, das ist gigantisch. Ja.
Ja. Ja. Ich habe mich das vor kurzem auch mal gefragt gehabt, diese ganze Diskussion in unseren westlichen Ländern, der Fachkräftemangel in der Gastronomie, die Orgenarbeitszeiten, der Umgangston, also diese ganzen alten Klischees, die heute zum Großteil nicht mehr zutreffen, aber die Branche schon in den vergangenen Jahren immer wieder ein bisschen Personal gekostet haben. Was ist denn da die Situation in Japan, wo man eben schon auch immer noch hört, da geht's schon arg zu in den Küchen und generell Arbeitszeit ist ein ganz eigenes Thema wiederum in Japan. Was war jetzt da dein Eindruck, weil du eben auch gesagt hast, es gibt negative Sachen, die man dort sieht?
Ja, also es ist teilweise die Arbeiten halt natürlich, es ist ein Erleben. Also der Unterschied, bei uns ist es die Work-Life-Balance, die angestrebt wird und in Japan ist es eigentlich, sie suchen einer Ikigai, also einen Lebenszweck, ja, und der Lebenszweck ist dann meistens oft auch der Beruf, ja, und dann sind sie da halt 16 Stunden am Tag drinnen, weil das einer Leben ist, ja, ich fühle mich auch natürlich ein bisschen, also mein Lebenszweck ist irgendwie, finde ich, anderen eine Freude zu bereiten, ja, und gut zu kochen und das Wissen auch weiterzugeben, ist für mich einfach so mein Lebenszweck, mein beruflicher Lebenszweck und ich kann mein Privatleben auch nicht so trennen vom Beruflichen, ehrlicherweise. Also das ist, und ich glaube, dass man halt da bei uns schon auch vielleicht was mitnehmen kann von dem Ganzen, dass man vielleicht nicht die Work-Life-Balance sucht, sondern dass wir schauen, dass die Kinder und die Jugendlichen wirklich den Beruf finden, der ihnen so viel Freude bereitet, dass sie auch gerne mal ein bisschen länger da bleiben. Mhm. Und zum Thema Arbeitszeiten und Arbeitskräfte, also da ist natürlich viel schiefgegangen in der Gastronomie bei uns, glaube ich, und viel hausgemachte Probleme. Aber ich sage einmal so, also es gibt natürlich saisonale Schwankungen und da muss uns auch der Gesetzgeber ein bisschen einen Spielraum geben, weil man kann einem Bauern auch nicht sagen, wenn das Regenwetter kommt und er muss sein Getreide einholen, dass er jetzt noch 8 Stunden am Tag arbeiten soll. Ja. Das geht sich nicht aus. Also bei den Bauern hat man vielleicht da nur ein Verständnis dafür, aber das ist in der Gastronomie exakt dasselbe. Also wenn das Heu reif ist, muss man das ernten. Ja, und darum verstehe ich dann natürlich viele Gastronomen auch, damit, dass sie sich da schwer tun. Und auch als Qualitätsfanat bin ich immer Verfechter von einem kompakten, guten Team und nicht von 3 Schichten, die dann irgendwie einmal so arbeiten. Also natürlich muss man schon ein bisschen mehr leisten für mehr Leistung am Ende des Tages, für eine gute Qualität. Also das ist einfach so. Also wir arbeiten mit Stempelkarte bei uns, es ist ganz ehrlich, ganz echt. Also
ich wollte gerade fragen.
Ja. Alle Stunden werden bei uns abgegolten, aber es ist nicht mit 8 Stunden da am Tag. Also das ist ehrlich, wenn ich das sage. Ja. Also das geht sich nicht aus meistens. Ja. Also es, ja.
Ja, ja. Ey, aber so wie du am Anfang auch gesagt hast, gerade so dadurch, dass halt immer was zum Tun ist, verfällt man halt nicht in so komplett überdrüber Träumereien, sondern bleibt irgendwie dadurch natürlich irgendwie auch näher beim Gast, so ja. Wenn ich das richtig verstanden habe. Das ist schon spannend auch, diese definitiv, Evolutionssache.
Ja. Das stimmt, ja. Also wenn man so viele Köche hätte und die Stunden eh völlig egal sind, wie es bei manchen ist, dann sieht man das auch am Ende des Tages am Teller mit einem Gelee-Würfel und einem gefühlten Knädel und nur 15 Sachen am Teller, wo ich mir dann denke, es ergibt ja gar keinen Sinn. Also ich will mir es ja nicht schwer machen, ich will die Mitarbeiter nicht pflanzen, sage ich immer. Und ich versuche immer nur solche Teller zu machen, die ich auch jeden Tag selber gerne koche, ja. Und nicht irgendeinen Produktionsschritt zu haben, der dann einfach nur nervenaufreibend ist. Also es gibt schon mal andere Dinge natürlich, die man nicht gerne immer macht, aber man versucht es schon irgendwie auch mit einzubauen, einzubringen in seine Gerichte. Ja.
Das sagst du so und das klingt irgendwie so ja easy cheesy, nachvollziehbar, aber ich meine, ihr kocht 18,5 Gummihochpunkte. Also einfach Müllerinnenart, den Saibling hinschlatzen wird es halt auch nicht sein bei euch.
Ja, natürlich nicht.
Wie man weiß, ja.
Aber wie gesagt, also es gibt 2 Arten von Gerichten, glaube ich. Also es gibt Mise en Place, intensive Gerichte, die dann am Abend eigentlich weniger Arbeit sind, und es gibt Mise en Place einfachere Gerichte, die am Abend mehr Arbeit sind, also à la Menü sozusagen. Und die gute Mischung macht es immer. Das macht auch einen Chef aus, dass man einen ordentlichen Serviceablauf zusammenbringt. Also das waren die Qualitätsschritte, die wir eigentlich, die uns am meisten weitergebracht haben. Wir haben immer gut gekocht, 2012 genau schon so, also noch nicht genauso gut gekocht, aber wir haben schon Ansätze gezeigt von Gerichten und Dingen, wo wir hinwollen. Und das macht immer einen guten Chef, glaube ich, schon aus, dass man da einfach schaut, dass es ein ruhiges Service ist, dass man sich nicht umbringt dabei, dass man nicht Dinge aufschreibt, die nur schwierig zum Umsetzen sind. Ja, wir müssen, wie gesagt, also wir dürfen jeden Tag für 40, 50 Gäste unser 7-Gang-Menü machen, und da muss ein reibungsloser Ablauf einfach funktionieren. Also da gibt es auch bei uns gibt es keine Schreierei oder sonst was, sondern das ist eigentlich ein sehr, sehr meditatives, ruhiges Arbeiten untereinander. Also.
Ja. Das ist natürlich das ganze Thema Mise en Place und so, und das ist sehr viel, das lebt von einer gelungenen und auch bewährten Planbarkeit. Eine so naturverbundene Terroir-Küche, allen voran beim Fisch, setzt der Klimawandel und diese ganze Unwetterthematik, dass manchmal ein bisschen, läuft man da Gefahr, dass dann da Wetterkapriolen, wie man sie heute immer wieder liest, einen Strich durch die Rechnung macht, weil plötzlich, ich weiß nicht, fehlen da Saiblinge, oder ist der Fischbestand wieder irgendwie komisch, oder ist das nicht so Thema ist. Ich frage da wirklich jetzt als Laie.
Na, ganz im Gegenteil. Ich glaube, dass man auf Vielfalt und auf Diversität setzen muss. Also in der Landwirtschaft auf jeden Fall, genauso wie auch in der Küche, dass man flexibel agieren muss. Ja. Also gerade diese, wenn ich jetzt nur Mais als Bauer anbaue und dann fällt mir der Mais aus, dann habe ich 100% Verlust. Aber wenn ich mein Risiko diversifiziere, also wie wenn ich ein Geld anlege,
ja, klar.
Habe ich immer irgendwas, ja. Und so müssen wir in Zukunft, die Landwirtschaft muss so agieren, weil eben die Wetterkapriolen wirklich immer mehr werden. Also es wird heißer, es wird länger regnen, die Zwetschgen verfallen am Baum, ja, dann gibt es halt heuer einmal keine Zwetschgen, das ist ja so, wie es heuer war, ja. Also ich habe genau einmal Zwetschgen gekriegt, ja.
Wahnsinn,
aber das macht überhaupt nichts am Ende des Tages. Wir haben so viele andere Dinge, die wir eingelegt haben, die wir frisch bekommen. Also mit Diversität können wir viel Probleme lösen.
Mit dem Thema, was das Thema Fisch in den Seen, Mondsee, Traunsee, was auch immer betrifft, ist das irgendwie ein Thema, das durch diese klimatischen Veränderungen da Schwankungen stattfinden, oder ist das jetzt, war das jetzt in den letzten 12 Jahren jetzt nicht?
Na, definitiv, also es ändert sich alles. Also Änderung, also Veränderung ist die einzig beständige, das ist einzig beständige auf dieser Welt.
In Zeiten wie diesen, ja.
Na, generell, also
generell. Ich glaube, okay.
Es hat sie, also der Barsch ist mittlerweile begünstigt, weil halt dann die Seen doch ein bisschen wärmer werden. Die Rheinanke ist da eher nicht so begünstigt. Also es wird sich schon ändern von der Biomasse her.
Okay.
Man muss da einfach immer sehr feinfühlig vorgehen und miteinander sprechen, also verschiedene Institutionen miteinander sprechen. Aber grundsätzlich stehen unsere Gewässer schon sehr gut da. Wir haben ja auch das Kochbuch der Fischer und der Koch gemacht. Und haben
sehr empfehlenswert an alle Zuhörerinnen und Zuhörer.
Und das Salzkammergut-Kochbuch auch. Also, haben wir viel recherchiert und jetzt haben wir halt einfach auf viele Dinge draufgekommen. Und ja, also wir können, wie gesagt, das Rad der Zeit nicht mehr zurückdrehen, aber es werden sich Dinge verändern. Also wir haben jetzt die Dreikantmuschel seit den 90er Jahren im See mit drinnen und wir verkochen es jetzt einfach. Also, weil da schneidet man sich eigentlich nur unnötig die Füße auf, wenn man baden geht. Und das sind so klein wie Erdnüsse ungefähr. Also ich würde meine Küche nicht pflanzen, dass man das Fleisch auslöst, weil das zählt ja nicht aus. Mhm. Aber der Geschmack an sich vom Sud ist sehr, sehr gut und hat Potenzial und ja, wir nehmen es, wie es kommt und ja.
Ja, ja. Als letzte Frage, was steht in Zukunft an? Was wünschst du dir oder wohin? Was gibt es, was du gerne machen möchtest unbedingt so in naher Zukunft? Gibt es ein paar Dinge?
Ja, es passiert sehr viel bei uns in Traunkirchen. Also wir bauen jetzt aktuell im Hotel Post noch dazu und um. Also es werden ganzen Backoffice-Bereiche alle neu gemacht, es wird renoviert, es wird ein neues Restaurant geben nächstes Jahr unter meiner Leitung mit einem Küchenchef dazu. Das Hotel ist wirklich dann tiptop benannt, das ist ein Vorzeigebetrieb im Salzkammergut, genauso wie das Seehotel, das Traunsee, da werden wir natürlich auch immer wieder uns weiterentwickeln im Bootshaus und im Seehotel, aber auch in der Post, da haben wir dann das Wirtshaus und dann das neue Restaurant und ein Bergspa und im Seehotel haben wir ein Seespa. Also wir entwickeln uns sehr weiter, es wird fokussiert sein, ja, also wir können uns in allen Bereichen noch mehr fokussieren, im Bootshaus noch mehr fokussieren, im Wirtshaus noch mehr auf die Wirtshausküche fokussieren und im neuen Bereich dann will ich noch nicht so viel dazu sagen.
Ich wollte gerade fragen, aber es ist ja klar.
werden wir uns dann in dem Bereich wieder fokussieren und also was ich mir wünsche für die Zukunft ist vielleicht, dass man ein bisschen mehr sich miteinander unterhält, also dass man schimpft miteinander, also und dass diese hitzigen Debatten, dass man da oft mal ein wenig durchschnauft, sei es jetzt die Debatte zum Thema vegane Lehre oder sonst was, also dass man da einfach einen Schritt zurückgeht, ein Reframing betreibt und sagt, ja, okay, schauen wir uns das einmal an, wir müssen evaluieren und an allen Dingen ist ein bisschen was dran und dann werden wir das gemeinsam lösen. Also ein bisschen eine Kooperationsbereitschaft von Seiten von ja, Gesetzgeber und was weiß ich.
Branchenvertreter.
Und Branchenvertretern, genau. Mit dem Fachmenschen sozusagen. Und das sind nur die Hauben oder die Köche.
Ja,
also
klar.
So wie der Heizreibbauer oder sonst was. Die haben einfach Ahnung von Regionalität und Diversität. Also das wünsche ich mir zum einen, und zum anderen wünsche ich mir, dass wir schon auch wieder Zeit bekommen, damit wir unser Wissen weitergeben können und dass wir das Umfeld in der Gastronomie so gestalten, damit auch die Leute alt werden können. Mhm. Also ich kenne aktuell außer die Obauer aus keinen einzigen alten Küchenchef.
Sehr interessant, also, was du da sagst. Das stimmt.
Also da muss man wirklich so ein super harter Knochen sein, dass man das bis 60 durchhält. Oder es muss der eigene Betrieb nur dazu sein. Und da muss auch vom Gesetzgeber eine Möglichkeit gegeben sein, damit man die Lehrlinge ordentlich ausbilden kann. Das liegt nämlich wirklich meiner Meinung nach im Argen. Also, dass jemand, der einen Ausbilder hat, und selber gar keine Fachperson ist, jemanden ausbilden kann, ist eigentlich eine absolute Frechheit in Österreich. Also es muss wieder mehr zurück zu Fachpersonal kommen und dass wir da uns Zeit nehmen, die auszubilden. Ja, es kann nicht eine Frage des Glücks sein, ob einer erfolgreich ist oder nicht.
Ja,
also da gibt's wirklich ganz schön viel Baustellen und da möchte ich mich auch aktiv einbringen. Also ich bin immer zum Haben für sowas und natürlich liegt der Fokus auf dem Betrieb bei uns zu Hause, auf dem Bootshaus noch dazu.
Mhm.
Aber ja, also es gibt immer was zu tun.
Ja. Wie man jetzt hört und viele Vorhaben, aber auch viele Dinge, die noch wirklich getan gehören, wie du jetzt ganz schön schön dargestellt hast. Lieber Lukas Nagel, vielen lieben Dank.
Dankeschön.
Für die Zeit.
War mir eine Freude, ja.
Ja, mir mindestens genauso. War sehr spannend, so ein bisschen einen Rückblick auf dein Schaffen zu haben, gleichzeitig aber auch über die momentanen Dinge und ein bisschen über einen Zukunftsausblick zu sprechen. Und wir haben doch ein bisschen einen Einblick gekriegt, was so ein bisschen diese japanische Komponente bei dir in deinem Schaffen angeht. Auch das ganz spannend. Vielen lieben Dank für die Zeit. Und ich hoffe, wir sehen uns dann bald einmal. Und in der Zwischenzeit ganz liebe Grüße an den Traunsee, sage ich.
Nee, ich wohne am Attersee und arbeite
am Attersee.
Ich arbeite am Traunsee, habe es genau richtig gemacht, glaube ich.
Das stimmt allerdings. Ja. Ich bin ja Attersee-Fan, aber der Traunsee, weiß ja jeder, ist auch nicht zu verorten, so gesehen. Ja, okay.
Auf jeden Fall.
Ja, gut.
Stay happy, gell?
Baba. Yes, ciao, ebenso. Danke. Ciao.